Das Thema für die heutige Predigt habe ich wie folgt gestellt: Gemeinsam im Glauben bleiben. Und der Text dazu wurde uns bereits gelesen, nämlich Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Die Empfänger des Hebräerbriefes stehen in einer Situation, wo sie als Christen auf die Probe gestellt werden. Es sind überwiegend Juden, die sich zu dem Glauben an Jesus Christus bekehrt haben. Sie haben das Judentum verlassen, um an diesen Jesus zu glauben. Sie haben all das verlassen, womit sie von Kind auf aufgewachsen sind, nämlich die wöchentlichen Opfer am Tempel, um an Jesus, dem einmaligen Opfer, zu glauben. Und diese Botschaft von Jesus Christus ist auch eine befreiende Botschaft. Jesus hat das endgültige Opfer durch seinen Tod gebracht. Und somit ist Jesus der einzig wahre Hohepriester für den Menschen. Und dieser Jesus wird als König wiederkommen. Zu diesem Glauben haben sie sich bekehrt. Das sind auch wunderschöne Töne, wenn alles gut läuft im Leben. Doch für die Christen damals, an die sich dieser Brief richtet, lief es nun mal nicht gut. Sie standen mitten in der Verfolgung. Und in so Schwierigkeiten, dann kommt schon die Frage auf, lohnt es sich tatsächlich für diesen Jesus, an den wir nun glauben, um einen Kopf kürzer gemacht zu werden? Wir sehen diesen hohen Priester nicht, von dem sie reden. Wie können wir wissen, dass er tatsächlich vor Gott für uns einsteht? Ist es nicht doch besser, wenn wir zurückkehren zum alten Glauben, nämlich zum Judentum, wo wir den hohen Priester sehen, wo wir die Opfer täglich und wöchentlich sehen? Und in diese Situation hinein spricht der Hebräerbrief, und ich lese uns dazu nochmal die Verse 23 bis 25. Wir hören auf das Wort Gottes. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es bei einigen der Brauch ist, sondern indem wir uns gegenseitig ermahnen, und umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir wollen diesen Text in drei Schwerpunkten betrachten. Erstens, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Und lasst uns aufeinander achten, weil Jesus bald wiederkommt. Zum ersten Punkt. Wir halten am Bekenntnis der Hoffnung fest. Und ich lese nochmal den Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gibt. Der Schreiber des Briefes identifiziert sich hier selbst mit der Gemeinde. Er nimmt sich mit hinein in die Aufforderung, lasst uns am Bekenntnis festhalten. Er schreibt diese Aufforderung angesichts der Tatsache, dass die Christen gerade für das Festhalten an dem Glauben an Jesus Christus verfolgt werden. Und er schreibt diese Aufforderung auch im Angesicht der Tatsache, dass viele der Gemeinde, an die sich dieser Brief richtet, wirklich planen, den Glauben an Jesus Christus zu verlassen und zurückzukehren zum Judentum. Und vielleicht haben es auch schon einige gemacht. Und das lag nicht in erster Linie an ihrer Gleichgültigkeit, das lag vor allem daran, dass es einen unglaublich festen Glauben brauchte, in der Verfolgung an etwas festzuhalten, was man im eigenen Leben weder spüren noch sehen konnte. Und deshalb ist diese Formulierung auch so passend, ein Bekenntnis der Hoffnung. Es ist ein Bekenntnis, weil es etwas Handfestes ist. das schon in den Schriften des Alten Testaments begründet ist und durch die Zeugnisse der Jünger Jesu bestätigt wurde. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, was noch nicht sichtbar ist. Das Bekenntnis ist jetzt schon Realität, aber wird erst später in seiner ganzen Größe und Entfaltung sichtbar werden. Jesus Christus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er ist der Herr über die Christen. Und trotzdem erleben die Christen, dass in der Welt noch ganz andere Mächte am Wirken sind. In dieser Spannung stehen die Christen, an die sich der Brief der Hebräer richtet. Sie haben die Schriften des Alten Testaments. Sie haben die Berichte der Jünger Jesu. Und dieses alles gilt es festzuhalten bis zu dem Tag, wo das Bekenntnis sichtbar zur Entfaltung kommt. Doch was ist das Bekenntnis der Hoffnung? Dieses wird in den Versen 19 bis 22 sehr schön beschrieben, wie uns Charles bereits vorgelesen hat. Ich gebe das jetzt mit eigenen Worten wieder. Jesus hat durch seinen Tod den Vorhang zum Heiligtum zerrissen. Jesus hat somit den Weg freigemacht zu dem Ort, wo nur die Priester sein durften. Vor allem hat Jesus aber das geschafft, was die irdischen Priester nicht schaffen konnten, nämlich er hat den Weg zum himmlischen Heiligtum geöffnet. Somit ist Jesus Christus der einzig wahre Weg zu Gott, dem Vater, für alle Menschen. Und Jesus hat uns damit zu Priestern gemacht, damit wir Gott dienen im Heiligtum. Und Jesus Christus ist der Hohepriester. Nur er hat den Zugang zum Allerheiligsten. Und dort besprengt er den Gnadenthron mit seinem Blut, um für uns Versöhnung zu schaffen. Und was ist die Hoffnung der Christen? Es ist die Hoffnung, dass alle Gläubigen in der Ewigkeit mit Jesus Christus bei Gott sein werden. In der direkten Gemeinschaft mit Gott. An diesem Bekenntnis der Hoffnung hängt alles. Wenn Jesus Christus nicht der hohe Priester ist und für den Menschen vor Gott steht, dann spricht der Mensch sich selbst das Todesurteil, wenn er in das Heiligtum Gottes geht. Mit anderen Worten gesagt, wenn Jesus Christus nicht für die Menschen gestorben ist, dann kann der Mensch nicht zu Gott kommen, ohne zu sterben. Und deshalb lautet diese Aufforderung: Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis der Hoffnung. Denn wenn wir nicht festhalten an dem Bekenntnis, dann haben wir keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Tja, wenn es gut läuft im Leben, dann ist es leicht gesagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wenn man im eigenen Leben sieht, dass das Leben mit Gott einen guten Lauf nimmt, dann ist es auch leicht gesagt, lasst uns festhalten. Doch wenn die Schwierigkeiten kommen, dann ist man sehr leicht versucht, dieses Bekenntnis in Frage zu stellen. Das kann zum Beispiel das eigene Versagen sein. Wir sind ja erneuert durch Jesus Christus und trotzdem schafft es Satan immer wieder, dass wir in seine Fallen stapfen. Es können auch Konflikte in den Beziehungen sein. Warum gibt es zwischen Christen immer noch so viel Streit? Es kann aber auch eine Krankheit sein, wo man sich fragt, ist Gottes Kraft denn überhaupt hier im Leben erfahrbar? Und wenn dann noch ein Ungläubiger zu uns kommt und sagt, wie kann ich wissen, dass das, was du mir erzählst, wahr ist? Dann kommt man schnell ins Stottern. Tatsächlich stehen wir als Christen in einer sehr großen Spannung. Wir sind bereits Kinder Gottes und so oft unterliegen wir der Sünde. Wir sind von Jesus Christus zu einem neuen Leben erneuert und trotzdem sehen wir im eigenen Leben die Falten des alten Menschen. Wir haben von Jesus Christus auch die Verheißung eines Lebens ohne Schmerzen und trotzdem sterben Christen an schrecklichen Krankheiten und durch grausame Gewalt. In Römer 5, Vers 1 bis 5 schreibt Paulus: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier wird deutlich, dass die Christen eine sehr große Hoffnung haben. Sie erwarten etwas, wofür es sich tatsächlich lohnt, im Leben auf der Erde zu leiden. Es wird aber auch deutlich, dass diese Hoffnung sehr gut begründet ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Für diese Zeit der Spannung, in der wir als Christen stehen, hat Gott uns den Tröster gegeben. Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Der Heilige Geist steht uns in dieser Zeit der Schwierigkeiten und der Spannung bei und er richtet unseren Blick auf Gott. Ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht an Gott glauben. Aber der Heilige Geist macht es auch möglich, dass wir schon im Hier und Jetzt einen kleinen Vorgeschmack von der ewigen Herrlichkeit bei Gott bekommen. Wenn wir zum Beispiel Gott um Vergebung bitten, dann ist es der Heilige Geist, der uns vergewissert, dass Gott uns tatsächlich die Sünden vergibt. Und wir können schon hier im Jetzt ein etwas davon erfahren, wie es ist, rein vor Gott zu stehen, nämlich wenn Gott uns vergibt. Aber Gott kann auch hier und da im Leben auf übernatürliche Weise eingreifen und seine Herrschaft durch den Heiligen Geist wirksam werden lassen. Aber der Heilige Geist hat noch eine andere, sehr wunderbare Aufgabe. Nämlich, er verbindet die Christen miteinander. Und deshalb lautet die zweite Aufforderung in unserem Predigttext: Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es bei einigen der Brauch ist, sondern indem wir uns gegenseitig ermahnen und umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. So kommen wir zum zweiten Punkt. Wir achten aufeinander als Christen. Hier wird deutlich, dass der Glaube kein Alleingang ist. Der Glaube ist kein Einzelkampf. Die Christen, an die sich dieser Brief richtet, befinden sich nicht auf einer Gemeindefreizeit, wo sie über ein harmonisches Miteinander nachdenken. Nein, sie befinden sich mitten in der Verfolgung. Und in so einer Krise sagt der menschliche Instinkt oft: Sieh zu, dass du mit dem Leben davonkommst. Aber die Aufforderung in diese Krise hinein ist: Achtet aufeinander, nicht nur jeder für sich. Das Ziel dieser gegenseitigen Aufmerksamkeit ist es nicht, die schwarzen Schafe in der Gemeinde zu identifizieren. Das Ziel ist es, gemeinsam mitten in der Schwierigkeit im Glauben zu wachsen, sich gegenseitig anzuspornen. Die Liebe und die guten Werke sollen zum Vorschein kommen. Die Liebe ist das Erkennungsmerkmal der Christen überhaupt. Und die guten Werke sind das Zeichen eines lebendigen Glaubens. In Titus 2, Vers 13 bis 14 lesen wir: Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Jesus Christus hat die Erlösung geschafft, damit der Mensch Gutes tun kann für Gott. In der Liebe und in den guten Werken bekommt der christliche Glaube eine sichtbare Gestalt. In der Liebe und in den guten Werken wird deutlich, dass der Gott der Christen tatsächlich lebt. Denn die Aufforderung, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen zu Liebe und zu guten Werken, ist in erster Linie eine Aufforderung, dass Gottes Kraft in uns wirksam wird. Gott möchte hier keinen Wettkampf, wo sich die Christen mit den guten Werken gegenseitig messen. Aber Gott macht deutlich, dass der Glaube an ihn keine Privatsache ist. Und der Glaube an Gott ist auch nicht nur spirituell, sondern er ist ganz praktisch. Wo der Glaube an Gott durch Liebe und gute Werke sichtbar wird, da wird das Bekenntnis der Hoffnung gestärkt. Wenn wir uns in der Gemeinde gegenseitig ermutigen zu Liebe und zu guten Werken, dann werden wir im Leben erfahren, dass unser Hohepriester tatsächlich lebt und für uns vor Gott einsteht. Doch wie soll das aufeinander achten konkret aussehen? Wir erfahren hier in diesem Text zwei Hinweise. Zum ersten, die Versammlungen nicht verlassen, und zum zweiten, uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen. Sehr wohl steckt hier auch die Ermutigung drin, die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen. Doch das Wort Versammlung ist viel mehr als der wöchentliche Gottesdienst. Das Wort beschreibt die Einheit zwischen den Christen und auch die Einheit der Christen mit Jesus, mit ihrem Hohenpriester. Kurz gesagt, Versammlung ist der Leib Christi. Die Gläubigen bilden mit Jesus Christus eine Einheit. Dann wird aber auch deutlich, dass das Verlassen der Versammlungen nicht nur ein ausgedehnter Schlaf am Sonntag ist, wo man den Gottesdienst halt verpasst. Jesus Christus selbst benutzt dieses Wort am Kreuz, indem er sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34. Jesus sagt hier nicht: Gott, warum hattest du nicht gerade Zeit für mich? Sondern Jesus sagt: Gott, warum hast du mich im Stich gelassen? Verlassen bedeutet nicht nur einfach nicht zu kommen oder wegzugehen. Verlassen bedeutet im Stich zu lassen und sogar verraten. Vielleicht atmet der eine oder andere jetzt auf und sagt: Ja, wenn das so ist, dann betrifft ja mich das nicht, auch wenn ich nicht so regelmäßig zum Gottesdienst komme. Aber es betrifft uns sehr wohl. Denn zu diesem Leib Christi ist der Gottesdienst ein sehr wesentliches Element. Aber die Frage geht noch viel weiter, nämlich: Wie stehe ich zum Leib Christi? Und der Leib Christi bin nicht nur ich mit meinem Jesus, Der Leib Christi sind auch nicht nur ich und die Freunde aus der Gemeinde mit Jesus, sondern die ganze Hole-Gemeinde. Sogar alle Christen auf der Welt gehören zum Leib Christi. Doch wie leicht distanzieren wir uns vom Leib Christi und betonen nur noch unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Wenn wir regelmäßig zu den Gottesdienst gehen, dann ist das ein sehr wichtiger Schritt hin zu dem, dass wir uns Teil von diesem Leib Christi sehen und dass wir im Glauben wachsen können. Man könnte sich auch die Frage stellen, wenn wir die Gemeinschaft mit dem Leib Christi meiden, inwiefern ist unsere Beziehung zu Jesus dann überhaupt noch gesund und vorhanden? Doch Teil von diesem Leib Christi zu sein, bedeutet dann auch, dass wir uns gegenseitig ermahnen. So heißt es hier in diesem Text. Doch ermahnen hat eine sehr breite Bedeutung. Es bedeutet alles, was wir dem anderen zusprechen, um ihm im Glauben zu erbauen. Das kann eine Ermahnung sein, aber auch ein Trost in einer Trauer. Es kann auch eine Ermutigung sein und sogar ein Lob, das wir dem anderen bringen. Und dieses Miteinander als Christen und auch das Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung wird umso wichtiger, weil Jesus Christus bald wiederkommt. So kommen wir zum dritten Punkt. Jesus kommt bald wieder. Und ich lese uns noch einmal den ganzen Predigttext, die Verse 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es bei einigen der Brauch ist, sondern indem wir uns gegenseitig ermahnen und uns und umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Tag, von dem hier die Rede ist, ist der Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Dieser Tag wird mit einer sehr großen Hoffnung, aber auch mit einem gewissen Bangen erwartet. Es ist der Tag der Erlösung, wo die Christen endlich ihren König sehen. Aber es ist auch der Tag der Wahrheit, wo ans Licht kommt, wo die Sünde ist und wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und der Brief an die Hebräer hat diesen Tag des Herrn sehr klar vor Augen und er warnt davor. Er warnt davor, den Glauben an Jesus Christus kurz vor dem Tag des Herrn an den Nagel zu hängen. In Hebräer 10, Vers 35 bis 37 lesen wir: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Der Schreiber bangt hier um jede Person. Denn wie wird das sein, wenn jemand im Glauben an Jesus Christus stand, diesen dann verlassen hat und erkennen muss, ich habe den richtigen Weg verlassen. Denn schrecklich ist es, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Jesus sagt sehr deutlich, dass sich die Umstände für die Christen nicht bessern werden. Vielmehr werden sich diese schrecklichen Umstände noch zuspitzen und es werden viele vom Glauben abfallen. Und die Christen werden sich auch gegenseitig verraten. Das ist nicht die beste Musik für unsere Ohren. Aber es wird deutlich, warum es so wichtig ist, dass wir als Christen uns an diesem Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus klammern. Und warum es so wichtig ist, dass wir uns als Christen gegenseitig im Glauben stärken. Wir haben ein Bekenntnis. Jesus Christus schafft für uns die Versöhnung. Er steht für uns vor Gott ein und er spricht uns frei von aller Schuld, die wir bei Gott haben. Und wir haben eine Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Und nach dem Leben hier auf dieser Erde werden wir in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sein. Doch dieses, unser Bekenntnis, ist angefochten. Und sehr leicht können sich Zweifel breit machen oder Frustration hochkommen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Und genau deshalb sollen wir uns gegenseitig als Christen im Glauben ermutigen. Wir brauchen uns als Gemeinde. Und wir tragen auch als Gemeinde gegenseitig Verantwortung füreinander. Es kann uns nicht egal sein, wenn jemand aus der Gemeinde leidet. Es kann uns auch nicht egal sein, wenn jemand Schwierigkeiten hat im Glauben. Gott hat die Gemeinde gegründet als seinen Tempel, als den Leib Christi. Und er hat uns in diese Gemeinde hineingestellt, damit wir uns gegenseitig stützen und stärken. Wir sind als Gemeinde gemeinsam unterwegs und wir wollen auch gemeinsam am Ziel ankommen. Ich schließe mit den Versen aus Hebräer 12, 1 bis 2. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir beten noch gemeinsam. Herr Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir danken dir von Herzen, dass du für uns vor Gott, dem Vater, einstehst. Dass du dein Leben als Opfer für uns gegeben hast. Und so bitten wir dich, erhalte du uns im Glauben an dich. Und bewahre du uns in diesem Kampf, in diesem Lauf, wo wir miteinander stehen. Und richte du unseren Blick immer wieder auf das, was du für uns getan hast, aber auch auf unsere Mitchristen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und im Glauben stärken. Amen.